Liebes Publikum, auch in unserem zweiten Sinfoniekonzert stehen unter dem Motto »Dramatische Melancholie« wieder Werke von Camille Saint-Saëns im Mittelpunkt des Abends. Saint-Saëns war ein Ausnahmekünstler, der vielleicht einzige Universalist der Musikgeschichte. Als Komponist war er ein Wunderkind, er war Dichter, Philosoph, Mathematiker und als begeisterter Astronom entwickelte er sein eigenes Teleskop. Er war ein gefeierter Dirigent, überragender Pianist und führte die Riege der bedeutendsten Organisten seiner Zeit an. Mit bereits 2,5 Jahren konnte er lesen, mit knapp 3 Jahren begann er Klavier zu spielen und komponierte kurz darauf sein erstes Stück. Als 7-Jähriger übersetzte er aus purem Vergnügen lateinische und griechische Texte, doch er war ein einsames Kind. Mit Argusaugen wachten seine Mutter und Großtante über ihn. Er durfte weder mit anderen Kindern spielen, noch je eine Schule besuchen. Im Alter von 10 Jahren debütierte er dann als Pianist mit Klavierkonzerten von Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven und ließ für die Zugabe das Publikum nach Belieben eine der 32 Klaviersonaten Beethovens auswählen. Bis zu seinem 40. Lebensjahr lebte Saint-Saëns bei seiner Mutter, bis plötzlich 1875 die 21 Jahre jüngere Industriellentochter Mademoiselle Truffaut, die Schwester eines Klavierschülers, auftauchte und überraschend seine Frau wurde. Die Geburten der beiden Söhne bedeuteten dem kindernahe das größte Glück, doch innerhalb von nur 6 Wochen verlor Saint-Saëns 1878 durch einen tragischen Unfall und eine Krankheit seine beiden Kinder. Die Ehe zerbrach und Saint-Saëns verließ 1881 während eines Kuraufenthalts seine Frau unter Zurücklassen eines Zettels mit der Nachricht: »Ich bin weg.« Er zog zunächst zu seiner Mutter zurück, um später Haus und Möbel zu verschenken und fortan nur noch in Hotelzimmern und Pensionen zu leben. Von seinen mehr als 700 Werken in allen Gattungen haben nur wenige einen festen Platz in den Konzertprogrammen gefunden. Ganz gewiss zählen dazu aber seine beiden Cellokonzerte, die heute zum Standardrepertoire aller großen Cellisten zählen. Und wir sind stolz und glücklich, dass wir für dieses Konzert mit Alban Gerhard einen Cellovirtuosen von Weltrang als Solisten gewinnen konnten, der seit über 30 Jahren auf allen großen Konzertpodien der ganzen Welt zu erleben ist. Seit den 1870er Jahren zeigt das Œuvre Camille Saint-Saëns eine besondere Vorliebe für das Violoncello, das er zuvor nur einmal in seiner Suite Opus 16 als Soloinstrument verwendet hatte. Über die Entstehung seines ersten Cellokonzerts in A-Moll, dem 30 Jahre später noch ein Schwesterwerk in D-Moll folgen sollte, ist wenig bekannt. Allein die autographe Partitur ist mit November 1872 datiert. Möglicherweise geht die Komposition auf eine Initiative des Cellisten Auguste Tolbecque zurück, dem das Werk gewidmet ist und der auch den Solopart bei der Pariser Uraufführung am 19. Januar 1873 übernommen hatte. Zudem konnte Saint-Saëns mit dem Konzert nach einer ganzen Reihe von Misserfolgen endlich seine Kritiker wieder zufriedenstellen. Insbesondere sein drittes Klavierkonzert hatte aufgrund harmonischer Kühnheiten, die, so konnte man am 15. Dezember 1869 in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung lesen, einen nicht geringen Beigeschmack von Zukunftsmusik haben, bei seiner Uraufführung in Leipzig einen handfesten Skandal entfesselt. Das Ganze gipfelte in einer regelrechten Saalschlacht und noch Jahre später wurde das Werk in Paris als jüngstes Gericht angekündigt, das die Todesstunde der Virtuosität herbeiführen würde. Die Folge war, dass die konservativen französischen Musikkreise Saint-Saëns Werke mit großer Leidenschaft sehr kontrovers diskutierten, galt er ihnen doch seither als modernistischer Radikaler. Doch nach einer Aufführung des ersten Cellokonzerts in Hannover resümierte sogar die einflussreiche Neue Zeitschrift für Musik endlich: Das Konzert ist knapp und elegant in der Form, pikant im Detail, wirksam für den Solisten, was will man mehr? Heute ist das erste Cellokonzert aus dem Repertoire großer Cellisten nicht mehr wegzudenken und verdankt seine Popularität gewiss nicht nur der reichen melodischen Fülle des überaus dankbaren Soloparts, der mit irrwitzigen Sequenzen, Doppelgriffen und Seitensprüngen zu beeindrucken weiß, sondern auch seiner originellen musikalischen Form, bei der ein einziger dreigeteilter Satz zwar die traditionelle Satzfolge eines Solokonzerts erkennbar werden lässt, die Wiederkehr des Hauptthemas im letzten Abschnitt jedoch zugleich für innere Geschlossenheit sorgt. Das 1902 für den niederländischen Cellisten Josef Hollmann komponierte zweite Cellokonzert gehört gewiss zu den am meisten vernachlässigten Werken Saint-Saëns. Hollmann war für sein sehr kraftvolles, körperliches Spiel berühmt und sicher auch ein Grund dafür, warum sich Saint-Saëns von dem lieblicheren, lyrischen Stil seines ersten Cellokonzerts oder des unvergänglichen Schwans abwandte. Saint-Saëns war bewusst, dass er an den Erfolg des A-Moll-Konzerts nicht würde anknüpfen können und notierte: Es ist einfach zu schwierig. Tatsächlich ist die Partitur von zahllosen tückischen Doppelgriffen, großen Sprüngen und rasanten Passagen durchsetzt, die bis in die höchste Lage des Instruments reichen, sodass der Cellopart aufgrund des enormen Umfangs und der schieren Lesbarkeit halber auf zwei Notensystemen im Violin- und Bassschlüssel notiert werden musste. Nach der Uraufführung am 5. Februar 1905 spottete ein Kritiker, es sei schlechte Musik, gut geschrieben, und obwohl ein weiterer Kritiker meinte, dass noch nie so viele Noten für so wenig Zweck geschrieben wurden, verbarg das Konzert mit Saint-Saëns unverwechselbaren melodischen Charme und seiner großen Vitalität zu beeindrucken. Ergänzt wird das Programm durch zwei Werke des französischen Impressionismus. Auch wenn Claude Debussy es nicht mochte, wenn seine Musik als Impressionismus etikettiert wurde, so gibt es dennoch große Ähnlichkeiten zwischen seiner Klangsprache und den Gemälden der großen impressionistischen Maler wie Claude Monet, Édouard Manet oder Auguste Renoir. So wie die Maler im Umgang mit Licht und Farbe neue Wege gingen, experimentierte Debussy mit den Möglichkeiten der Harmonik, um eine riesige Palette an musikalischen Farben und die damit verbundene Atmosphäre zu schaffen. Er entwickelte schließlich eine musikalische Ästhetik, die sich nicht mehr an den Gesetzmäßigkeiten der Wiener Klassik und der Romantik orientierte, sondern eine ganz eigene Tonalität sphärischer Klänge entstehen ließ, der er seinen Ruf als Erneuerer der Musik zu verdanken hatte. Erste Spuren dieser Entwicklung lassen sich bereits in einem Frühwerk der Petite Suite finden, die Debussy 1888 zunächst für Klavier zu vier Händen komponierte. Erst 1907, als Debussy längst eine Berühmtheit war, wurde sie von dem 10 Jahre jüngeren Henri Busset, der ebenso wie Debussy in der Kompositionsklasse von Ernest Giraud am Pariser Konservatorium studiert hatte, bearbeitet, und Debussy bedankte sich bei ihm für die geistreiche Orchestrierung. Debussy, der ein großer Bewunderer Paul Verlaines war und in etwa einem Drittel seiner Klavierlieder Texte Verlaines vertont hatte, wählte für die ersten beiden Sätze zwei Gedichte aus dessen 1869 veröffentlichten Fête Galante. Wie in den zauberhaft duftigen Bildern von Antoine Watteau, François Boucher oder Honoré Fragonard dreht sich in der Schäferidylle einer poetisch idealisierten Landschaft zwischen Figuren der Comédie dell'Arte und galanten aristokratischen Pärchen alles um die Kunst der Verführung und die Lust am erotischen Vergnügen. En Bateau schildert eine träumerische Bootsfahrt im Mondenschein, bei der alle Insassen, sei es mit glühenden Blicken auf verhüllende Mieder oder auch mit Liebesweh, ihren Begehrlichkeiten nachgehen. Le Cortège erzählt dann von einer vornehmen Dame und ihren ganz und gar nicht züchtigen Begleitern. Während das livrierte Hausäffchen nicht die Augen von ihrem opulenten, weißen Dekolleté lassen kann, nutzt der Page die Gelegenheit, die Schleppe ihres Kleides so hoch zu tragen, dass er tiefe Einblicke gewinnt und sieht, wovon er sonst nächtens träumt. Menuett und Ballett sind zwar nicht mit einem bestimmten Gedicht verbunden, versprühen jedoch die gleiche verzauberte, von Nostalgie und Erregung erfüllte Atmosphäre. Zum Abschluss des Konzerts spielt das Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester Maurice Ravels Ma Mère Loi, eine Sammlung von Kinderstücken, die 1908 für Klavier zu vier Händen entstand, bevor Ravel sie selbst 1911 für Orchester instrumentierte. Dafür entnahm er den Titel und die Geschichten der ersten beiden Sätze um Dornröschen und den kleinen Däumling Charles Perraults berühmter Märchensammlung Contes de ma mère Loi, was wörtlich übersetzt Geschichten der Mutter Gans und sinngemäß so viel wie Ammenmärchen bedeutet. Die Vorlage zum dritten Satz, die Kaiserin von den Pagoden, stammt aus der Feder der Gräfin Marie-Catherine d'Aulnoy, während die Schöne und das Biest eine Schöpfung der Gräfin Le Prince de Beaumont ist. Ravel entwirft für jedes der Märchen eine eigene Klangwelt. So schläft Dornröschen zu einer zarten, träumerischen Pavane hinter ihrer Dornenhecke, während der Däumling mit seinen sechs Brüdern von altertümlich Faubourdon-artigen Klängen und permanenten Taktwechseln begleitet, ängstlich durch den Wald irrt. Die kleine, hässliche Kaiserin und ihre Pagoden inspirierten Ravel, chinesische, pentatonische Musik zu imitieren, die mit einem ganzen Arsenal an exotischen Schlaginstrumenten durch ihre hohe Lage an die entzückende Musik einer Spieldose erinnert. Die Gespräche zwischen der Schönen, charakterisiert durch einen sinnlichen, von der Klarinette angeführten Walzer und ihrem in den Tiefen des Kontrafagotts grunzenden Biest, lässt Ravel in einem großen Harfenglissando kulminieren, in dem Moment, in dem sich das Untier in einen schönen Prinzen verwandelt und nun mit dem Walzerrhythmus der Schönen verbindet. In einem farbenprächtigen Feengarten, der einzige Satz, dem kein Märchen zugrunde liegt, findet schließlich das große Finale statt, ein sanft melancholischer Lobgesang an die verzauberte Welt und Seele eines Kindes, die sich Ravel selbst Zeit seines Lebens zu bewahren suchte. Sollte Ihnen das Konzert Freude bereitet haben, so können Sie einen Mitschnitt, den der Norddeutsche Rundfunk am 27. Oktober im Deutschen Haus in Flensburg aufzeichnet, am 16. Dezember, dem 100. Todestag von Camille Saint-Saëns, um 20 Uhr noch einmal auf NDR Kultur nachhören. Viel Vergnügen!